jetzt begrüße ich Sie. Ich habe vorige Woche in der ersten Vorlesung ein paar Themen oder thematische Zusammenhänge skizziert aus dem Sommersemester. Davor habe ich noch die eine oder andere grundsätzliche Überlegung angesprochen, die man auf jeden Fall im Hinblick auf meinen Vorlesungstitel und das Wort Romantik berücksichtigen muss. Und da ist es vor allem um die Spannung zwischen der Epochenbezeichnung und einem möglichen generischen Begriff des Romantischen gegangen. Und ich habe gesagt, dass ich in diesem Semester jetzt die Inhalte des vorigen natürlich nicht voraussetze, aber trotzdem dort anfangen werde, wo ich Ende Juni aufgehört habe, nämlich an einem sehr späten Punkt innerhalb dieses Zeitabschnittes, den man gemeinhin als romantische Periode ansieht, bei Charles Baudelaire. Von 1821 bis 67 hat er gelebt, das heißt sozusagen, er hat das Zentrum des 19. Jahrhunderts besetzt und von Anfang der 60er Jahre, also relativ spät in seinem Leben, ist der berühmte Text Le Peintre de la Vie Moderne mit dieser Stelle, die immer zitiert wird und die man sich angewöhnt hat, als Definition des Modernen zu lesen. Und wenn man in diesem Sinn sagt, und das sagen ja wirklich fast alle, Baudelaire sei der Begründer, Urvater, die erste ganz große und wahrscheinlich auch überhaupt die größte Figur der literarischen Moderne, dann haben viele damit, fast alle, einen Gegensatz gegen das Romantische im Sinn. Nicht? Dann denkt man eben, aha, genau, da ist es jetzt mit der Romantik aus und es beginnt die Moderne. Der Dichter der Großstadt, der Dichter der Geschwindigkeit, der Masse, des Augenblicks und gerade nicht der Traulichkeiten von Eichendorff oder der Überseeidyllen von Chateaubriand. Diese Gegensätze haben natürlich als konkrete Gegensätze, also Baudelaire und Eichendorff oder auch mit diesem Atala von Chateaubriand oder so, die haben natürlich als konkrete eine Menge für sich. Aber man muss diese Aussage muss man auf jeden Fall in ihrer Allgemeinheit qualifizieren. Erstens, und vielleicht habe ich da Gelegenheit, heute oder nächstes Mal auch ein bisschen genauer darauf einzugehen, Baudelaire war ganz bestimmt nicht nur der Dichter der Großstadt, sondern mindestens in demselben Maß ein Dichter gegen die Großstadt, wie sie zu seiner Zeit sich entwickelt hat oder umgestaltet hat. Wenn auch dieses gegen die Großstadt natürlich nicht bedeutet, dass er jetzt wieder ein Dichter der sonnigen grünen Wiesen und unheimlichen Wälder gewesen wäre. Also ich lese dann ein paar Zitate vor, die nicht von ihm, sondern von dem anderen, wo dieses Großstadtthema nochmal aufkommt, aber das wäre insgesamt einiges an Überlegung wert. Also, wobei man sagen muss, dass natürlich der Gegensatz von Stadt überhaupt, also jetzt nicht nur die moderne Großstadt, sondern der Gegensatz zwischen der Stadt überhaupt und dem sie umgebenden Land eine uralte Spannung ist. Also in einem Maß, das vielleicht ebenso dramatisch ist wie da hier im 19. Jahrhundert, der Gegensatz zwischen so einem Stadt. Im Deutschen gibt es einen Ausdruck, der ist aber kaum der Stadtwrack. ja, so einem Stadtdichter wie Baudelaire und so einem Eichendorff. Also diese Gegensätze, dieser Gegensatz, der ist fast in derselben Intensität im Hochmittelalter schon vorhanden, wo sozusagen gegen das Hochmittelalter hin die geistlichen Zentren wegwandern, tendenziell aus den Klöstern, die da irgendwo in der Gegend verstreut sind, und die großen komplexen, großen Kathedralen an den Stadtmauern erbaut werden und da sozusagen eine völlig neue Umgebung und auch völlig neue Aufträge für die Kirche oder für die Geistlichkeit entstehen, wo die auf einmal mitten im Stadtleben drinnen sind, zusammen mit den Handelsleuten und den Bürgern unter Anführungszeichen, die es da gibt. Und da gibt es auch schon heftigste Polemiken zwischen beiden Seiten. Also in dem Maß, wie da diese Zentren geschaffen werden, zu denen ja Schulen, Krankenhäuser, Gästehäuser und so weiter dazugehören, zu diesen großen Kathedralen, in dem Maß, wie die wachsen, fangen die in den Klöstern draußen an zu schimpfen. Die begeben sich da jetzt in diese verlotterte Umgebung der Großstadt. Dort wird Geld gewechselt, dort gibt es die Hurerei und die Diebstahl und die Kaufleute. Lauter böse Sachen und so. Das Heil ist da bei uns am Land in der Abgeschiedenheit weit weg von dem allen. Also das ist nicht eine unbedingt ganz neue Sache, das wiederholt sich immer wieder. Baudelaire war eben, wie gesagt, noch einmal, nicht bloß der Dichter dieser modernen Großstadt, sondern er war auch ein Dichter gegen die moderne Großstadt, ohne dass er sozusagen dieses Ressentiment, das ich jetzt gerade beschrieben habe, mobilisiert hätte. Und so ist es auch mit der Moderne überhaupt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Er war der Dichter der Moderne und er war ihr Feind zugleich. Das ist die eine Qualifikation. Das andere kann man auch als eine Fortsetzung sehen von dieser ersten ins Allgemeinere. Natürlich trifft in einem gewissen Sinn dieses Vorurteil von dem Gegensatz, der zwischen der Moderne und der Romantik besteht, auch etwas. Aber das ist eine sehr viel komplexere Sache. Das ist das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Das ist eine viel komplexere Sache, dieser Gegensatz, also einfach die Ablöse des einen durch das andere. Also jede Art von Ablöse, es ist auch was anderes, es ist auch nicht damit getan, dass man sagt, naja, das war nicht eine Ablöse mit einem Schlag, da irgendwo hört es auf, das war der letzte von denen und jetzt kommt der erste von den anderen, sondern das geht so über Zwischenstufen, es geht nicht nur über Zwischenstufen, es ist noch komplizierter. Und das ist etwas, was man nirgends so genau sehen kann, wie bei Baudelaire. Spätestens bei ihm, in seinem Denken, in seiner Dichtung, werden eben Bewegungen manifest, greifbar, die aus wichtigen romantischen Impulsen hervorgehen, die diese Impulse auch bewahren. Also wo diese romantischen Ideen gar nicht wirklich verloren gehen. Diese Bewegungen müssen aber trotzdem in einer großen Selbstständigkeit, in einer Unterschiedenheit, in einer Differenzierung gegenüber der Romantik gesehen werden. Also in der Philosophie ist das nicht so einfach zu beschreiben. In der Kunst, und Literaturgeschichte, Kulturgeschichte, da stehen uns eine Menge von Ausdrücken zur Verfügung für verschiedene Bewegungen oder Tendenzen. Symbolismus ist ein gebräuchlicher Begriff, den die meisten irgendwie verstehen und, weiß ich, mit so jemandem wie Mallarmé assoziieren. Ästhetizismus, Dekadenz, die englischen Präraphaeliten sind so eine Bewegung, die man in so einem Zusammenhang sehen muss, aber wo man nicht einfach sagen kann, naja, das ist noch die englische Romantik. Das muss man davon ein bisschen abheben. Etwas Eigenes. Aber bei jeder dieser Bewegungen ist es sehr sinnvoll, nach dem romantischen Element in ihr zu fragen. Mit einem Wort, das hier ist ein konkreter Fall von dem, was ich voriges Mal als Fragestellung aufgeworfen habe, auseinandertreten zwischen der Periodenvorstellung von Romantik, die da jetzt eben gerade zu Ende geht, und Inhalten des Romantischen. Ich werde dann ein bisschen später eine Bemerkung Baudelaires zu dem Begriff Romantik vorlesen, wo er das zwar nicht genau so sagt, wie ich jetzt, wo aber klar ist, dass er eben genau so eine inhaltliche Definition oder Erläuterung für Romantik geben möchte, die unabhängig ist von dem, was man historisch oder epochenbezogen als die Hauptmerkmale des Romantischen angesehen hat. Also ich mache keine allgemeinen Aussagen, ich stelle keine Ansprüche, irgendwas Allgemeines oder Verbindliches über Baudelaire zu sagen. Da bin ich nicht berufen dazu. Also da ist so viel wirklich Gescheites, Faszinierendes darüber geschrieben worden. Es ist anders als es ist bei Baudelaire ein bisschen anders als bei Proust. Bei Proust kann man sagen, naja, da muss man vorsichtig sein und Respekt haben, weil das eine wirklich ungeheure Industrie ist, in der auf dem allerhöchsten Niveau ununterbrochen neue Interpretationen, Deutungen, Forschungsergebnisse erscheinen. Also wirklich, wenn man sagt, es gibt sozusagen die Literaturen zu einem Dichter, dann ist die Proust, und die kann man natürlich unterscheiden, nicht? Weil sich sehr, sehr lang, bis vor relativ kurzer Zeit, hat es über Robert Musil nicht viel wirklich Gutes gegeben, was nur halbwegs auf die Höhe des Autors gekommen wäre. Das ändert sich, aber bei Proust ist das eine Industrie, die auf allerhöchstem Niveau produziert, und es gibt kaum Forschungen zu irgendeinem Dichter, die kontinuierlich so einen Standard halten können. Das ist bei Baudelaire eigentlich nicht so. Das ist sehr schwierig. Also Baudelaire hat keine Schule gebildet, den hat man nicht nachmachen können, an dem haben sich viele inspirieren können, aber die Herausforderung war umso größer natürlich für viele. Also ich kann da nicht mitmachen. Also bei mir kommt er nur vor als Zeuge. Ich kann mir nicht zutrauen, ihn zu loben, wenn man den rhetorischen Dings nicht, also nicht eine Lobrede, ist meine Auseinandersetzung mit ihm und natürlich auch nicht eine Diskussion mit ihm, sondern am ersten, wenn man die große Einteilung der rhetorischen Gattungen berücksichtigt, handelt es sich um Gerichtsverhandlung, aber nur um die Einvernahme eines Zeugen. Er wird nur als Zeuge von mir befragt. Nur, dass er eben diese zwei, drei Einzelheiten, wann er gelebt hat, dann, was eben von ganz entscheidender Bedeutung ist, dass er eben nicht nur Gedichte geschrieben hat, sondern dass eben zu seiner Statur als Dichter und Intellektueller ganz wesentlich dazugehört, dass er eben ein Philosoph und ein kritischer Schriftsteller gewesen ist. Also viele von seinen aller wichtigsten Sachen neben den Fleur du Mal, viele seiner wichtigsten Sachen sind eben diese Prosatexte, die er da als Kommentare zu Malereiausstellungen und zu allen möglichen intellektuellen Ereignissen oder Bewegungen in seiner Zeit geschrieben hat. Und auf solche Texte werde ich mich hauptsächlich beziehen. Aus dieser riesigen Literatur, von der ich das zu Baudelaire gibt, von der ich gesprochen habe, erwähne ich jetzt nur zwei relativ neue, sehr, sehr interessante und untereinander sehr unterschiedliche Bücher. Ich weiß nicht, ob ich aus dem zweiten dann auch nochmal überhaupt was zitieren werde, aber das eine ist eben das Buch von Antoine Compagnon, Baudelaire, L'Irréductible, das ist ein ganz tolles Buch, absolut auf der Höhe der, der modernen Literaturwissenschaft auch. Und das andere, was, glaube ich, ein bisschen vorher schon erschienen ist, ist das Buch von Roberto Calasso. Das hat auch einen französischen Titel, ist aber auf Italienisch geschrieben, La Folie Baudelaire. Von Antoine Compagnon ist noch für mich ein zweites Buch wichtig, das heißt, aus dem lese ich dann eine Stelle mal vor, das heißt Les Antimodernes, die Antimodernen. Die These dieses Buches ist, dass die Antimoderne, dass das, was er Antimoderne nennt, oder dass eine antimoderne Bewegung ein wesentlicher, ein entscheidender Aspekt der Modernität ist. Also das, er sagt dann auch, diese Antimodernen, da spricht er über einzelne Leute, die Antimodernen, das sind die intensivsten, die eigentlichen Modernen. Und einer seiner Grundzeugen dafür, dass eben in der Modernität sozusagen ein Element der Antimodernität nicht wegzudenken ist, einer seiner Grundzeugen dafür ist eben Baudelaire. Diese These kann man natürlich nur plausibel machen mit einer Präzisierung, nicht nur mit einem Gegen, sondern mit einer Präzisierung, was diese Antimodernität inhaltlich in ihrer Selbstständigkeit ausmacht. Und da kann ich natürlich jetzt nicht drauf eingehen, das kann ich Ihnen nur oberflächlich andeuten, und soweit es für uns eine gewisse Relevanz hat dann. Also da hat er in dem Buch 6 Schlüsselbegriffe zur Charakteristik dieser Antimodernität. Das ist erstens das Gegenrevolutionäre, also das Antimoderne ist auch das Gegenrevolutionäre, das Antiaufklärerische, das erinnert sich ein bisschen in dem steckt, was drinnen, was ich letztes Mal kurz angesprochen habe, wo ich gesagt habe, die Romantik ist sozusagen natürlich was Antiaufklärerisches, aber das ist nicht das Allertreffendste, sondern ihr Gegensatz gegen den Rationalismus ist das eigentlich Treffende, aber das überlappt sich da hier. Also das Antirevolutionäre, das Antiaufklärerische, der Pessimismus, die Antimodernität ist pessimistisch. Da ist es ein ganz interessanter Aspekt, den besprechen wir vielleicht nochmal später im Lauf dieser Vorlesung, dass eben irgendwann ab der Mitte des 19. Jahrhunderts das Wort Pessimismus eine Bedeutung bekommt, sozusagen eine ideologisch-politische Bedeutung bekommt. Pessimismus wird sozusagen, heute ist das völlig aus der Mode, heute denkt gar kein Mensch mehr dran. Aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte man noch vom Pessimismus als einer Art von Weltanschauung, als einer politischen Ideologie sprechen. Das ist so eine Sache, die ungefähr 100 Jahre oder 120 Jahre da sich entwickelt hat, auf und ab gestiegen ist. Also spielt natürlich eine Rolle dann bei vielen konservativen Denkern, klar, haben wir ja da. Bei Nietzsche spielt das auch eine Rolle, bei Nietzsche gibt es eine Auseinandersetzung mit dem, was Pessimismus heißt und so. Also das war das Dritte. Dann, sehr charakteristisch, das Bestehen auf der Relevanz, auf der Wirklichkeit und auf der Relevanz der Erbsünde. Das ist für die Antimodernität ganz, ganz ein entscheidender Punkt. Da werde ich Ihnen was, eine kleine Sache heute wahrscheinlich vorlesen. Fünftens, die Faszination durch das Erhabene, viel mehr als durch das Schöne. Also in der ästhetischen, auf der ästhetischen Seite sind die Antimodernen charakterisiert durch ihre Faszination durch das Erhabene. Und das geht eben über diese ganzen, über dieses ganze Spektrum, was ich da im vorigen Semester besprochen habe, dass das Erhabene da hat. Und das Letzte ist etwas, Vituperation ist sein Wort, aber dafür gibt es, habe ich kein deutsches Wort, aber ein fantastisches wienerisches Wort, Stänkern. Das ist sozusagen eine absolute Charakteristik der Antimodernen, dass ihre Diktion, ihr Stil, ihre Sprache ein Stänkern ist. Aufbegehrende anklagend aufbegehrende Diktion gegen alles. Es ist so, er meint das nicht so, dass diese Begriffe jetzt so quasi, dass er schaut, wenn einer bei 5 Hakel hat, dann gehört er zu den Antimodernen oder so. Das ist nicht so seine Idee. Die Idee dabei ist, dass das Begriffe sind, die die Dimensionen bezeichnen, in denen sich die Antimoderne bewegt, sich selbst verortet, die wichtigen Dimensionen für ihre Selbstfindung sind. Zum Beispiel, das sehen Sie auch gleich, wenn Sie irgendwo ein bisschen nachbohren. Also wenn man sich zum Beispiel fragt, was ist eigentlich ein Gegenrevolutionär? Das ist eine Wahnsinnsfrage. Ne? Das ist nicht damit getan, dass einer sagt, ich bin dagegen. Ich bin gegen die Revolution. Da gibt es ein unglaubliches Spektrum von möglichen Einstellungen. Da gibt es die zuerst eine vehemente Opposition geleistet haben und dann geflüchtet sind und dann zurückgekommen sind und in der Restauration dann alles, was revolutionär war, wieder umbringen wollten und so. Also die sozusagen gekämpft haben zum Teil, nicht, gegen die Revolution. Und dann gibt es aber auch andere, die alles andere als gekämpft haben. Und zum Beispiel wie eine der wichtigsten Figuren dieser Bewegung, der Joseph de Maistre, die Auffassung vertreten hat, natürlich ist er dagegen, es ist was Furchtbares, ein furchtbares Übel, aber es ist genau die Strafe, die wir verdient haben, die Revolution. Ja? Und wir dürfen das nicht sozusagen kleinreden oder wegdings. Wir müssen das bis zu einem gewissen Grad dagegen seiend hinnehmen. Ne? Weil so werden wir von Gott für das gestraft, was wir schon vorher falsch gemacht haben. Und dann behandelt er diese Fragen, aber eben nicht nur am Leitfaden dieser 6 Begriffe, sondern im zweiten Teil seines Buches auch, indem er die großen Figuren, die es da gibt, porträtiert. Also das geht von den allerersten, das sind de Maistre und Chateaubriand, das sind die ersten. Und der letzte ist für ihn dann Roland Barthes. Aber wenn man so sich diese Begriffe anschaut, der Compagnon ist ein Schüler von Barthes gewesen. Wenn man sich diese Begriffe anschaut und auch die Porträts und unter den Begriffen, besonders den letzten mit dem Stänkern, dann ist für mein Feeling sozusagen ein ganz typischer Repräsentant von dem allen der Thomas Bernhard gewesen. Also gerade mit dieser Stänkerei und man findet unglaublich viel von diesen Widersprüchlichen, die der da über diese französischen Intellektuellen zeichnet, findet man tatsächlich bei dem Thomas Bernhard wieder. Der ist sozusagen ein verspäteter Antimoderner. Aber dann gibt es noch etwas, das ist nicht ein dritter Teil des Buches, sondern das ist etwas, was durch das ganze Buch von Compagnon hindurchgeht, dass er sich ununterbrochen natürlich bemüht und auch bemühen muss, einen historischen Hintergrund verständlich zu machen und zu zeigen, vor dem diese Begriffe eben erscheinen, vor dem diese Begriffe einen Sinn bekommen, einen etwas weiter reichenden, in die Vergangenheit reichenden historischen Hintergrund. Und da ist eben für uns interessant eine Stelle, von der ich ein kleines Stück, glaube ich, im vorigen Semester auch schon mal vorgelesen habe, eine Stelle, an der er einen sehr grundsätzlichen Zusammenhang feststellt, mal, das gehört jetzt zu dem Hintergrund für diese Idee des Antimodernen, das ist nicht eine Beschreibung der Antimodernität, sondern es gehört zu diesem Background, wo er, also wie gesagt, einen grundsätzlichen Zusammenhang feststellt zwischen Romantik und politischer Reaktion. Das ist in seinem Buch da auf Seite 126. Es ist bekannt, also er beginnt mit einem Satz mit L'inspiration antimoderne ou réactionnaire du premier romantisme. Also man weiß, dass die ursprüngliche Romantik, also da meint natürlich vor allem französische Romantik, eben eine antimoderne reaktionäre Inspiration, einer antimodernen reaktionären Inspiration sich verdankt. Wir sind da jetzt in der Ursprungssituation der Romantik und zugleich derjenigen der katholischen Reaktion, schreibt ein bedeutender Autor, den er zitiert. Also die Romantik und die katholische Reaktion entstehen aus demselben, im selben zugleich, miteinander. Und, sagt jetzt Compagnon, und jegliche moderne Kunst mit ihrer, zu der sozusagen ein romantisches Wollen dazugehört. Also er sagt schon jetzt, da sagt er, natürlich ist das Romantische auf jeden Fall auch was Modernes. Das ist von Anfang an ein moderner Impuls. Teilt zugleich in einem gewissen Maß genau diesen Antimodernismus. Ja, also jede Romantik, schon von ihrem Ursprung her und immer, ist die Romantik etwas, was jede moderne Kunst von ihrem Ursprung her hat was Romantisches und teilt zugleich dieses Antimoderne. Par une curieuse inversion ou réversibilité du politique de l'esthétique, la contre-révolution échoua en politique avec la Restauration, tandis qu'avec le romantisme, elle triomphait spirituellement et devait dominer longtemps la sensibilité esthétique. Also, in einer ganz eigenartigen Umkehrung, sagt er, ist es geschehen, in einer Umkehrung des Politischen und des Ästhetischen, ist es passiert, dass die Konterrevolution, die Gegenrevolution in der Restauration gescheitert ist, also kann man sagen, abgestorben ist, weil die Konterrevolution in der Restauration dann eigentlich keine wirkliche Unterstützung mehr hatte, da war für diesen Extremismus kein Platz mehr. Also, in einer seltsamen Umkehrung ist die Konterrevolution politisch in der Restauration gescheitert, während sie, die Konterrevolution, mit der Romantik einen spirituellen Triumph gefeiert hat und über lange Zeit hinweg die ästhetische Sensibilität geprägt hat. Also die Kontrrevolution, was er sagen will, ist genau, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist die Kontrrevolution politisch gescheitert und hat sich aber, eben, könnte man jetzt in Klammern hinzufügen, sogar bei den progressiven Intellektuellen sozusagen erhalten als eine bestimmte bleibende Form der ästhetischen Sensibilität. Können Sie das ungefähr verstehen, das ist wirklich wahr, das kann man wirklich sehr gut belegen. Ursprünglich, sagt er, bezeichnet Romantik la nostalgie du pays et de sa religion, also die Nostalgie nach dem Landleben und nach dem Ländlichen und nach der Religion, traditionelle Werte, das Land gegen die Stadt, die Natur gegen die Zivilisation, merken Sie sich das, diese Gegensätze. Nicht nur das Land gegen die Stadt, sondern auch die Natur gegen die Zivilisation. Da kommen noch zwei Texte, die Ihnen das sehr schön vor Augen führen werden. So war es im Ursprünglich und die Erinnerung und die Vorstellung des Ancien Regime haben eben da in der Erinnerung, in der Vorstellung des Ancien Regime eben das so ein goldenes Zeitalter geworden, in dem sich noch die Harmonie und die Einheit des Mittelalters erhalten hatten. Natürlich ein Mythos. Die Romantik, die französische Romantik, er sagt immer nur die Romantik. Die Romantik ist eben vor allem als so eine greifbare ästhetisch-politische Einstellung in den Zirkeln der adeligen Emigranten, also die von der Revolution vertrieben waren, ist das groß geworden. Chateaubriand war ja typischerweise so einer. Und dann sagt er was sehr interessant, was ich gleich auch noch kommentieren werde. Die Emigrantenliteratur, die Literatur der Emigranten, diese Emigranten haben Rousseau gelesen, sehr wichtiger Punkt, und haben da halt noch was dazu getan. L'obsession de la mort. élaborant une eschatologie chrétienne de l'histoire. Also die haben in den Rousseau sozusagen so eine Todessehnsucht, diesen Pessimismus, das Christentum, sowas Nostalgisches hineingelesen. Das ist ein Stück Text, das sehr gut alle diese Dinge zusammenpackt, die da interessant sind. Also zum Beispiel schon allein bei dieser Erwähnung Rousseaus können Sie die Komplexität der Situation erkennen. Nicht? Diese reaktionären Intellektuellen, die lesen aus dem Rousseau was Positives heraus. Denen gelingt es, aus Rousseau was Positives herauszulesen, obwohl das ja die totalen Antidemokraten gewesen sind. Das sind ja politisch sozusagen ganz genau die hundertprozentigen Feinde sozusagen des Rousseauismus gewesen. Oder diese eine Stelle ein bisschen weiter vorn. In aller Modernität gibt es einen romantischen Impuls. Und von diesem romantischen Impuls, der sehr breit ist, ja, von diesem romantischen Impuls lebt in der Moderne genau das Antimoderne besonders intensiv weiter. Das war ja auch so eine Aussage. In aller Modernität gibt es einen romantischen Impuls. Romantik ist etwas Komplexes, in dem steckt also etwas Antimodernes. Und es ist nicht dieses Antimoderne, das weggelassen wird, sondern dieses Antimoderne ist genau etwas, was in das Moderne mit aufgenommen wird. Jetzt, wenn man sowas sagt, ja, dann ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, na bitte, dann verzichten wir doch auf diese, wenn das alles so widersprüchlich ist und so durcheinander geht, die Leute können heute offensichtlich nicht mehr mit ihren klaren Begriffen fassen und mit denen richtig umgehen und so. Und mancher zieht dann daraus die Konsequenz, dass er sagt, naja, oder sie sagt, wir wollen das richtig einsetzen, dass er sagt, und verzichten überhaupt auf solche Allgemeinbegriffe, für so Strömungen, Epochen und dieses ganze Klumpert und kümmern wir uns doch nur um die Analyse und um die Interpretation einzelner Texte oder Autoren. Und ich sage Ihnen, diesen Schluss darf man nicht ziehen. Das darf man nicht. Man darf nicht daraus, dass diese Widersprüche entstehen und da diese Spannungen manifest werden. Man darf daraus nicht diesen Schluss ziehen. Ich glaube, dass das ein Nominalismus am falschen Ort wäre, wenn man das, sondern man muss die Widersprüche, die Spannungen, die auftauchen, wenn man überhaupt beginnt, in solchen Begriffen zu denken, man beginnt so zu denken und dann treten solche Spannungen auf. Dann sieht man, aha, ich habe das so eingeteilt und jetzt sehe ich, der auf der einen Seite steht eigentlich mit anderthalb Vers eigentlich auf der anderen auch, was soll ich jetzt machen oder so. Ne? Man muss das ernst nehmen, man muss diesen Begriffen dann im Konkreten nachgehen, wieder auf die Begriffe zurückkommen, sie eventuell verfeinern, korrigieren. Der Begriff antimodern, so wie er ihn geprägt hat, er hat ihn nicht erfunden. Also den Begriff gibt es in, der ist nicht absolut neu und den gibt es bei anderen Autoren, die er nicht zitiert, auch übrigens, also diesen Begriff des Antimodernen. Aber bei Compagnon ist das so eine Präzisierung. Das ist so ein Versuch, wenn man ausgeht von der Opposition solcher Begriffe wie modern, reaktionär oder modern, romantisch oder so und man schaut dann im Einzelnen nach, was da erfasst wird von diesen Begriffen, dann sieht man, da gibt es Widersprüche. Dann heißt das nicht, dass man die weglassen muss, sondern das heißt, man muss die Begriffe verfeinern, adaptieren, zurechtrücken und so. Und antimodern ist eben so ein Versuch einer Präzisierung, der meines Erachtens recht gelungen ist, wenn man es nicht als ein Schimpfwort nur verwendet oder als eine Parole. Also die allgemeine Ermahnung in Fußnote, auch in solchen Zusammenhängen, in solchen philosophiegeschichtlichen, literaturgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen Zusammenhängen, ist Begriffsbildung keine triviale Angelegenheit. Begriffsbildung ist nicht eine Angelegenheit dessen, dass man sagt, such mal was, was passt und sind jetzt alle zufrieden. Ja, es ist da in 13 Lexika steht es schon drinnen, also das nehmen wir jetzt. Ne? Sozusagen, so eine Begriffsbildung ist eine Sache, die man ununterbrochen betreiben muss. Und wenn uns jetzt also Compagnon so einen Zusammenhang relativ allgemein dargestellt hat, wo indem er also die Romantik etwas Antimodernes an die Moderne vererbt, ja, wenn man das so kurz ausdrücken darf. Ne? Was er meint, ist ja, dass die Moderne von der Romantik beeinflusst ist und dass ihr Erbe vor allem komischerweise was Antimodernes ist, dann können wir vor diesen, müssen wir vor so einen Hintergrund die Feststellungen setzen, dass Baudelaire, der unangepasste, chaotische, geniale Begründer der modernen Literatur, in Wirklichkeit was war? Ein Antidemokrat gegen das freie Wahlrecht, für die Todesstrafe, gegen jede Art von Fortschritt, gegen den Liberalismus. Diese Liste ist unendlich fortsetzbar. Das war er alles nicht nur in einer Interpretation, sondern das hat er alles x-mal fest und so deutlich, wie man nur kann, festgehalten und aufgeschrieben, dass er für die Todesstrafe ist, gegen die Masse, gegen die Demokratie, gegen das freie und allgemeine Wahlrecht und alle diese Sachen. Ich greife jetzt aus dieser Sammlung einen Punkt heraus, nicht ganz willkürlich, der eben besonders instruktiv ist, nämlich die Fortschrittsfeindlichkeit. Also die Geburt der Moderne aus der Fortschrittsfeindlichkeit. Und ich beziehe mich da jetzt nochmal zurück auf eine Bemerkung, die ich en passant im Sommersemester mal gemacht habe und die einen Vergleich in dieser Hinsicht, in dieser Sache mit der Fortschrittsfeindlichkeit, einen Vergleich der Romantik mit der Renaissance gebracht hat. Beides mehr oder weniger unter Anführungszeichen revolutionäre Bewegungen, mit einem jeweils speziellen, sehr, sehr positiven Vergangenheitsbezug. Romantik ist ja eben nicht nur reaktionär, sondern ist auch reaktionär, will etwas ganz was Neues sein, ein scharfes Aufbegehren gegen den Klassizismus in jeder Hinsicht, in der Kultur, in der Kunst, in der Literatur. Also die Romantik hat an die Moderne nicht nur das Antimoderne zu vererben gehabt, sondern auch noch anderes. Die Renaissance hingegen war explizit und hauptsächlich ursprünglich eine Bewegung gegen den Fortschritt einfach, gegen den Fortschritt, gegen das Mittelalter. Und zwar, wie ich das immer wieder in diesen Vorlesungen, hat jemand von Ihnen mal diese Vorlesungen von mir gehört über Geschichte der Philosophie im Mittelalter, Renaissance, nicht? Also wie ich das da immer gesagt habe, am Beispiel von Petrarca, Rückkehr nicht in irgendeine Vergangenheit in unserer Geschichte, sondern Rückkehr zu einem Punkt, der vor aller unserer geschichtlichen Vergangenheit liegt, einen Punkt, bevor der Verfall, der der Fortschritt eigentlich ist, begonnen hat. Die Antike. Also wir sind ewig lange Zeit in einem Verfallsprozess begriffen. Das ist der Fortschritt. Der Fortschritt macht immer nur alles immer übler. Und wenn wir damit aufhören wollen, dürfen wir nicht was Neues suchen, was anderes, weil das machen wir eh schon die ganze Zeit und es führt nur immer tiefer in den Gatsch. Sondern wir müssen an einem Punkt, der vor dem Beginn dieses Prozesses liegt, und das ist die Antike. Und im Hinblick auf diesen Vergleich zwischen Renaissance und Romantik, der jetzt so sehr plakativ ist, im Hinblick auf diesen Vergleich hat jetzt Baudelaire eine ganz, ganz besondere Position, die man nicht der einen und auch nicht der anderen dieser beiden Figuren zuordnen kann, so ohne weiteres. Tatsächlich hat er aus der Romantik nicht nur das Reaktionäre, sondern auch eine besondere Sensibilität für das Neue rezipiert Und insofern ist er kein Beispiel, unter diesem Aspekt ist er kein Beispiel für diese Ideologie der Frührenaissance oder Petrarchas, weil er eben ein Interesse am Neuen hatte. Die Option, was man daraus schließen muss, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für das Verständnis von Baudelaire, die Option für das Neue ist nicht dasselbe wie die Option für den Fortschritt. Für das Neue, aber gegen den Fortschritt. Die Option für das Neue ist unabhängig von einer Option für den Fortschritt. Auf der anderen Seite aber, wo es ihm eben positiv gegen den Fortschritt und um eine Rückwendung geht, da ist er wieder nicht nimmt er nicht teil, da hat er nicht teil an dieser romantischen Nostalgie, Mittelaltersehnsucht, sondern da ist er genauso radikal wie die frühe Renaissance. Also im Gegensatz zur Renaissance ist er für das Neue, aber im Einklang mit dem Renaissance-Denken ist er für ein radikales Zurückgehen. Zurück an einen Punkt vor dem Beginn des Fortschritts. Zurück an einen Punkt, bevor der Fortschritt begonnen hat, in die Antike. Und das kann man nur verstehen, wenn man sieht, das ist einer der entscheidenden Punkte, um ihn überhaupt zu kapieren, um überhaupt in die Nähe von dem Mann zu kommen. Die Antike ist in dieser Konzeption nicht eine Phase der Geschichte, sondern die Antike ist etwas vor der Geschichte. Die Antike ist eine Welt vor der Geschichte, eine stabile Welt. Nicht bewegungslos, also es gibt in dieser Welt eine Bewegung, aber bewegt in Zyklen. Nicht in einer Fortschrittsdynamik bewegt, sondern bewegt in Zyklen. Also ein typisches Zeugnis dafür, für diese Bewegtheit in Zyklen, ist eben das Denken der politischen Geschichte in der Antike und im Klassizismus als ein Zyklus der Abwechslung der Herrschaftsformen. Nach dem Alleinherrscher, nach der Tyrannei, kommt dann wieder die Demokratie und dann kommt das geht immer so rundherum. Ne? Oder die Geschichtsdeutung als ein Versuch der Einordnung von Regelmäßigkeiten in die großen Regelmäßigkeiten des Kosmos, also in den Lauf der Gestirne. Abstimmung mit den zyklischen Bewegungen im Kosmos insgesamt. Und aufgebrochen wird diese Vorstellung natürlich mehrfach an mehreren Stellen, aber der sozusagen emblematische Riss ist eben das Christentum. Natürlich ist das alles Fantasie, aber das Wesentliche ist, wo in dieser Fantasie die Differenzierungen gemacht werden. Dass innerhalb dieser, natürlich ist das diese Vorstellung von dem antiken Kosmos als so einer konstant bewegten, also zyklisch bewegten Welt, sozusagen etwas, wogegen man tausenderlei Einzelbeispiele finden kann. Da ist das nicht so, da ist das nicht so, da ist das nicht so. Aber das Wesentliche ist, dass eben in dieser Fantasie in einer konsistenten Weise oder in diesem Bild, sagen wir mal, weil es ist ja nicht nur, was ausgedacht ist, sozusagen dann diese Zäsuren gemacht werden und der Unterschied gemacht wird. Und in dem Moment, wo das Christentum da ist das anders. Da gibt es dann so ein eschatologisches Denken, ein Denken auf ein Ende hin oder so. Und das Besondere und wirklich Charakteristische bei Baudelaire besteht eben genau darin, dass er diese Antike nicht wie Petrarca in einer fernen Zeit, in den Dokumenten, Werken, Zeugnissen dieser fernen Vergangenheit sucht, dieser Urvergangenheit sucht, sondern jetzt. Das ist das Spezifikum. Er denkt das genauso und der Unterschied genauso radikal vor den Fortschritt. Aber vor den Fortschritt heißt nicht sozusagen, dass man da jetzt eine Zeitreise machen muss und dann aus diesem Zug aussteigen und dann ist man da, wo es noch keine Eisenbahn gibt, so quasi, sondern jetzt. Es geht darum, die Antike jetzt zu finden, herzustellen, existieren zu lassen. Und so geht es für ihn auch nicht, wie für Petrarca und viele andere seiner Freunde und Nachfolger, darum, die antiken Schriftsteller, Dichter, Philosophen zu studieren und eventuell nachzuahmen, sondern es geht für Baudelaire darum, jetzt, in diesem Moment und ausschließlich mit den Ressourcen, die jetzt da sind, ein antiker Dichter zu sein. Selber ein antiker Dichter, jetzt ein antiker Dichter sein. Das ist seine große Sehnsucht gewesen, hat er auch gesagt. Er stellt sich vor, dass wenn er mal mit Verständnis gelesen werden wird, weil er ist ja sein Lebtag mit großem Unverständnis oder gar nicht gelesen worden, dass wenn er mal mit Verständnis gelesen werden wird, dann will er so gelesen werden wie die antiken Dichter, wie die Klassiker, wie Vergil. Diesen Punkt, ja, also diese Idee, schwer zu fassen, nicht? Aber ganz charakteristisch. Diese Idee hat niemand so perfekt erfasst und so eindrücklich vergegenwärtigt über Baudelaire wie Walter Benjamin. Also Benjamins Auseinandersetzung mit Baudelaire, die kreist eigentlich im Grund immer um diesen einen Punkt, auch sozusagen seine Einbeziehung in die marxistischen Theorien und die Warenanalyse und alle diese Sachen oder auch die Analysen über, ja, das gehört eigentlich zur Warenanalyse dazu, über die Prostitution oder über die Natur und diese ganzen Dinge, das ist alles, gravitiert alles eigentlich hauptsächlich um diesen einen Punkt. Also wenn wir verallgemeinern, wenn wir diesen Punkt Benjamins über Baudelaire, von Baudelaire unabhängig machen möchte, dann würde man sagen, die Moderne hat, wenn man sie vergleicht, die baudelaireische Moderne hat, wenn man sie vergleicht mit der Renaissance und mit der Romantik, eine dritte Art von Geschichtsbild, nämlich ein Bild von der Geschichte als Antigeschichte, also eben nicht als Kontinuum, sondern wie Benjamin immer wieder sagt, die Vorstellung von Geschichte ist eine gegen die Geschichte, für das Aufbrechen der Geschichte, das Aufbrechen dieses Zusammenhangs, und zwar nicht im Zurück, vor den Anfang dieses Zusammenhangs, wir sparen uns die Zeitreise, wir reißen hier ein Loch und lassen uns da durchfallen, so quasi, ja. In wohin? Ne? Also das ist dann bei Baudelaire natürlich eine, nicht nur eine rhetorische Frage, dieses wohin lassen wir uns da fallen, sondern das ist ja die Wirklichkeit seines Lebens. Wir lassen uns fallen, ja? In den Mist und in den Straßengraben und in das Delirium und weiß ich was alles, in die Geldnot und das Exil und alle diese Sachen. Also ich lese Ihnen jetzt mal diese Stelle vor, habe ich auch schon im Sommer vorgelesen, aus dem vierten Abschnitt des Peintre de la vie moderne. Dieser vierte Abschnitt heißt eben La Modernité, und da ist diese berühmte Definition. La Modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Also das Moderne, die Modernität, das ist das Transitorische, Vergängliche, das Flüchtige, das Kontingente. Die eine Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das ewige Immuable, Unveränderliche, Unbewegliche, und so weiter ist. Es gibt für jeden Peintre ancien, für jeden alten Maler, also das ist ein bisschen jetzt, also da meint er alles, also da meint er bis ins 17. Jahrhundert eigentlich, meint er hier, glaube ich, mit dem Wort ancien. Es gibt für jeden alten Maler eine eigene Modernität. Und dann sagt er, die große Mehrzahl der Porträts, die uns aus früheren Zeiten erhalten sind, sind von der Art, dass die Porträtierten da in der Kleidung ihrer Zeit, die Kleidung ihrer Zeit tragen. Und darin liegt eine große Harmonie. Weil eben die Kleidung, die Frisur, die Geste, der Blick, sogar das Lächeln, eben ein Ganzes formen. Und dieses Transitorische, das sozusagen zeitspezifisch ist, also das eben charakteristisch ist, die zu einer bestimmten Zeit sind so angezogen, lächeln so, haben diese Art von Bewegungen. Und in einer anderen Zeit, das wissen wir ja, da haben die, in der Frührenaissance sind die Figuren, tragen die Figuren noch nicht so erleben. Da sind die Figuren irgendwie starrer und lächeln anders und haben andere Sachen an und so. Ne? Als bei Raphael. Ne? Und dieses transitorische Element, dieses flüchtige Element, dessen Metamorphosen, das sich dauernd ändert oder so, das darf man nicht verachten, das ist das Entscheidende. Wenn man das unterdrückt, dann stürzt man hinein in die Leere einer abstrakten Schönheit. Undefinierbar, inhaltslos. Also ich würde dem, das ist ein Wort in anderen Zusammenhängen, sagt er das ja auch, fad. Dann sagt er, diese Abstraktion, celle de l'unique femme avant le premier péché, also vor der ersten, so wie die Einheits-Eva, könnte man sagen. Also Einheits-Eva ist dann alles vorgestellt und erfüllt alles das, worauf es ankommt, was das Leben ist, was die Verbindung mit dieser Zeit oder Epoche ist. Das mag er nicht. Ne? Verstehen Sie? Also das ist das Moderne ist immer das. Also das Transitorische, das Flüchtige, das Geringfügige. Und das ist immer die eine Hälfte der Kunst, die andere Hälfte, das ewige, unbewegliche ist. Das ist jetzt der zweite Punkt, das ist jetzt der nächste Punkt. Das Schöne ist etwas Duales bei ihm. Das Schöne ist irreduzibel, dual. Da lese ich Ihnen jetzt noch zwei Stellen vor dazu. Das ist ein in einem früheren Kapitel, ein partiell ein unvoreingenommener Mensch alles an Magazinen, Zeichnungen und so durchblättert, wo Mode aus der Geschichte Frankreichs abgebildet ist. Wenn er das sozusagen in einem Durchgang durchblättert, dann wird er nirgends irgendwas Schockierendes oder auch Überraschendes treffen. Diese Übergänge sind da so vielfältig und wie die Übergänge zwischen den Arten im Tierreich. Da findet man ja auch nichts Interessantes oder Aufregendes dabei, dass es außer den Mäusen auch noch die Katzen gibt. Und wenn man jetzt dann zu jeder derartigen Vignette, also wo man sozusagen ein Bild davon hat, wie die Damen im Empire angezogen waren oder wie die Möbel in dieser oder jener Zeit ausgeschaut haben, noch hinzufügt, wenn man da hinzufügt, das zeitbezogene philosophische Denken, was die Leute sozusagen sich philosophisch gedacht haben und alles mögliche andere, dann wird man eben so eine Harmonie, so eine jeweils für einen Augenblick, für einen historischen Moment oder so eine Zeitphase bestehende Harmonie finden, die dann natürlich wieder vergeht. Und dann, nachdem er das gesagt hat, sagt er dann, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, um eine wirkliche Theorie, eine Theorie rationelle, historique, du beau, eine wirkliche Theorie des Schönen zu entwerfen oder zu skizzieren. Das geht natürlich bei ihm sehr schnell, der braucht keine 500 Seiten. Die genau das Gegenteil ist von dieser Theorie des Schönen als des beau unique et absolu, des Einheitsschönen, um bei dieser Sache zu bleiben. Wobei die Sache mit dem Einheitsschönen natürlich auch nicht uninteressant ist. Ne? Also die Sache mit dem Einheitsschönen, aber das will ich jetzt mal, das ist echt nur eine ganz kleine Fußnote. Das Versprechen der Schönheit, lesen Sie dieses Buch, wenn Sie sich für Ästhetik interessieren, das Versprechen der Schönheit heißt das, glaube ich, von dem Winfried Menninghaus. Also es gibt auch ein Einheitsschönes. Also eine Theorie des Schönen, die im Gegensatz steht zu so einer Theorie des Schönen als einmalig immer dasselbe und absolut. Sondern das Wichtige bei der Theorie des Schönen, und das sagt er hier ausdrücklich, was er an der ersten Stelle so ein bisschen angedeutet hat, das Schöne muss eben als ein Double aufgefasst werden. Das Schöne besteht aus einem Teil, aus einem Element, das ewig invariabel ist, dessen Quantität, dessen Anteil sozusagen sehr, quantitativ Anteil sehr, sehr schwer zu bestimmen ist, und einem relativen Element, zirkonstanziell, also das ist eben dieses transitorische, flüchtige, welches eben die Epoche ist, die Mode, die Moral, die Passion, die Leidenschaft einer Epoche, die Mode einer Epoche und so weiter. Und ohne dieses zweite Element, das wie eine Hülle ist, eine amüsante Hülle ist, um den Divin Gâteau, um den wunderbar herrlichen Kuchen, ohne das wäre das erste Element unverdaulich, nicht wahrzunehmen, und nicht geeignet für die menschliche Natur. Und er sagt, er macht sich anheischig zu zeigen, dass alles, was man als wirklich schön empfindet, immer diese beiden Elemente hat. Also das ist eine echt antiklassizistische Position natürlich, die er da hat mit diesen zwei Elementen, dieser Dualität. Da gibt es dann noch ein, also da lasse ich jetzt was weg, was ich da im Sommer schon mal vorgelesen habe, da über, also etwas Wesentliches an dieser Sache, an diesem Transitorischen ist, dass man ist da nicht überrascht, wenn man diese Modeblätter durchschaut, nicht? Dann sieht man da eine dauernde Abwechslung, aber man ist nicht überrascht. Man sieht immer wieder was Neues. Aber es ist weder ein Schock, noch ist es eine wirkliche Kontinuität. Und in diesem Zusammenhang steht dann eine Stelle, wo er ein gutes Beispiel bringt in einem anderen Teil des Peintre de la Vie Moderne, wo er sozusagen die Wahrnehmung von Neuheit bindet an die Erfahrungsmöglichkeit eines Genesenden. Also wo er sagt, also Neuheit ist so eine Sache, die gibt es natürlich primär für die Heranwachsenden, das Kind. Für das Kind ist, und er sagt, das Kind ist wie der Berauschte. Für das Kind ist alles neu. Und das Kind kann sozusagen das Konkrete und so wahrnehmen. Und wenn man als Erwachsener oder als Herangewachsener diese Erfahrung machen möchte oder in sich wieder beleben möchte, sozusagen zur Welt einen neuen Zugang zu machen, dann ist ein gutes Beispiel dafür die Situation eines Genesenden, der sozusagen gerade an Haxen aus dem Sarg rausgezogen hat und jetzt ist er wieder gesund. Jetzt schaut er sich die Welt an wie neu und so. Das ist ein ganz gutes ganz gutes Beispiel, glaube ich. Das wirft auch ein Licht ein bisschen auf spätromantische oder romantische, anderswo anzutreffende Glorifizierungen der Krankheit und so weiter. Ne? Nämlich, dass man diese Glorifizierung der Krankheit natürlich vor allem auch von dem Genesungsprozess her sehen muss. Aber was ich Ihnen vorlesen möchte jetzt da noch, um klar zu machen, was er mit diesem, wohin das zielt, mit dieser Idee mit dem Transitorischen, mit dem Flüchtigen, das ist etwas aus dem Stück über die Schminke. Habe ich das vorgelesen? Nein, das habe ich nicht mehr vorgelesen. Dann habe ich nur gesagt, dass das interessant ist, ne, in meiner letzten Vorlesung im Juni. Dieses Stück über die Schminke, das ist sehr, 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 sehr interessant für uns. Also er ist total für die Schminke. Ja, er ist für die Schminke, und das ist ein Plädoyer für das Künstliche, das er da gibt. Eine große Zahl der Irrtümer bezüglich des Schönen kommen von einer falschen Konzeption, die sich das 18. Jahrhundert von der Moral gemacht hat. Man hat nämlich die Natur, also das ist eine, ja, man hat nämlich die Natur angesehen als die Quelle und den Urtypus von allem Guten, und von allem möglich, von jeder möglichen Schönheit. Mit Schuld daran, das kommt gleich sozusagen der negative Ton, damit ist er nicht einverstanden, mit Schuld daran, dass man das so gesehen hat, war, dass man vergessen hat, die Erbsünde richtig zu würdigen. Dass man sich die Erbsünde nicht mehr so gern vorstellen wollte. La négation du péché originel ne fut pas pour peu de choses dans l'aveuglement général de cette époque. Also die Blindheit dieser Epoche kommt von der Leugnung der Erbsünde zu einem großen Teil. Wenn wir uns aber die Wirklichkeit anschauen, die greifbaren, die sichtbaren Tatsachen, dann werden wir erkennen, dass man von der Natur überhaupt nichts lernen kann. Dass die Natur in Wirklichkeit den Menschen überall nur zwingt und beschränkt. Qu'elle contraint l'homme. Und zwar, dass sie ihn zwingt zu schlafen. Vielleicht wollen wir ja gar nicht schlafen. Zu trinken, zu essen. Und sich gegen Hostilitäten und so weiter verschiedenster Art zu schützen, zum Beispiel gegen die Hostilitäten des Klimas und des Wetters. Es ist auch die Natur, die den Menschen veranlasst, seinesgleichen zu töten, ihn aufzufressen, ihn zu quälen. In dem Moment, wo wir sozusagen die Ordnung der reinen Notwendigkeiten verlassen haben und übergegangen sind in ein Reich, in dem es auch Freuden und Luxus gibt, da sehen wir, dass wir von der Natur überhaupt nichts als das Verbrecherische lernen. Also das ist wirklich ganz hundertprozentig quasi in jedem einzelnen Punkt gegen Rousseau gedacht. Es ist die Natur, die den Vatermord und die Menschenfresserei angestiftet hat, und diese ganzen schrecklichen Sachen. Die Philosophie, es ist die Philosophie, die Religion, von denen wir lernen, uns um die Armen und Schwachen zu kümmern, und nicht die Natur. Die Natur legt uns nahe, sie umzulegen. Die Natur legt uns nahe, die Armen und Schwachen, die nicht so gescheit lebensfähig sind, umzubringen. Die Philosophie und die Religion sind es, die uns sagen, dass wir sie unterstützen sollen. Schaut euch alles an, was natürlich ist, und die natürlichen, unausgebildeten Handlungen, Sehnsüchte, des natürlichen Menschen, also man könnte sagen, des Menschen im Naturzustand, und was werden wir sehen? Nichts als Schrecklichkeiten. Alles, was schön und vornehm ist, ist ein Resultat der Vernunft und der Überlegung. Das Verbrechen ist das ursprüngliche. Also man, außer dass man hier sieht, sozusagen den Gegensatz gegen Rousseau, kann man natürlich von Ferne sozusagen einen Widerhall dieser Auffassung von Kant, dass der Mensch von Natur aus böse ist, ein bisschen hören. Und dass es die Zivilisation, die Vernunft braucht, um aus dem Menschen etwas Gesellschaftliches, Verantwortungsbewusstes und so weiter, Mitfühlendes zu machen. Also die Natur ist ein schlechter Berater in der und dann geht es eben weiter, das ist sozusagen die allgemeinste Ebene, ich führe das jetzt nicht, weiß ich wie lange aus, da kommt eben also nicht nur die Philosophie und die Religion, sondern die Kunst, alles Künstliche, das ist eben auch gegen den ersten Diskurs von Rousseau gerichtet, ne? Die Kunst und die Wissenschaft sind das, was uns kultivieren können, was aus uns was Ordentliches machen, im Naturzustand sind wir einfach Bestien. Das ist diese, das ist dieser Punkt, dieser Anti- für das Künstliche. Und das ist zugleich auch eben, und zwar gefasst, auch eben als dieses Transitorische, Vergängliche, eben die Schminke, das ist ein gutes Beispiel. Also diese Anti, das ist eine, wenn man aus einem gewissen Blickwinkel schaut, wenn man eine gewisse Facette an ihm wahrnimmt, dann hat man da eine hundertprozentig antiromantische Einstellung natürlich, ne? Gegen alles, was von Rousseau an Einflüssen auf die Romantik ausgegangen ist. Und das ist etwas, das ist ein Punkt, den Walter Benjamin sehr, sehr stark herausgearbeitet hat, meines Erachtens letztlich vielleicht sogar ein bisschen zu stark betont hat, dieses Anti, also da hat er ja recht, aber er hat das sehr, sehr verallgemeinert, dieses Antiromantische. Also da lese ich ihn aus dem Benjamin jetzt vor, ich weise Ihnen das jetzt nicht genauer nach, das ist aus einer von den Fassungen, die er seiner Baudelaire-Arbeit gegeben hat, das Paris, das Second Empire bei Baudelaire. Der Heros ist das wahre Subjekt der Modernität, das will besagen, um die Moderne zu leben, bedarf es einer heroischen Verfassung. Das war auch die Meinung Balzacs gewesen. Balzac und Baudelaire stehen mit ihr zur Romantik im Gegensatz. Sie verklären die Leidenschaften und die Entschlusskraft, also sowohl Balzac wie Baudelaire verklären die Entschlusskraft und die Leidenschaft, die Romantik, den Verzicht und die Hingabe. Also da wäre ich vielleicht nicht so unbedingt genau derselben Meinung, wie er das hier sagt, aber das ist ein Punkt, im Allgemeinen, was er das gegen die Romantik eingestellt hat, belegt, da hat er das erfasst, was ich Ihnen jetzt gerade vorgelesen habe. Was stattdessen, bei Benjamin wird das so als Gegensatz aufgebaut, stattdessen die Antike. Also da lese ich Ihnen auch, jetzt lese ich Ihnen ein paar Stellen aus diesen Benjamin-Texten vor. Unter allen Verhältnissen, in die die Moderne tritt, ist das zur Antike ein ausgezeichnetes. Die Moderne bezeichnet eine Epoche, sie bezeichnet zugleich die Kraft, die in dieser Epoche am Werk ist, der Antike, sie anverwandelnd. Und jetzt lese ich Ihnen noch was vor, auf das komme ich dann zurück, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber es ist ganz interessant und charakteristisch. Widerwillig und in gezählten Fällen wurde sie, also diese Modernität, ja, Victor Hugo von Baudelaire zugestanden. Also er hat dem Baudelaire, der also eben gegen die Romantik, für die Antike eingetreten ist und die Moderne als eine Anverwandlung an die Antike oder an das Antike sehen wollte, der hat diese Einstellung Victor Hugo zugestanden, allerdings zögernd und nicht immer. Wohingegen derjenige, dem er es hundertprozentig zugestanden hat, der für ihn diese Einstellung inkarniert hat, war interessanterweise eben Richard Wagner. da werden wir dann, wenn sich das heute nicht mehr ausgeht, das nächste Mal den einen oder anderen Text lesen. Was ist daran interessant? Da habe ich noch eine andere Stelle. Steht da noch was, was da direkt dazugehört? Die Korrespondenz zwischen Antike und Moderne ist die einzige konstruktive Geschichtskonzeption bei Baudelaire. Diese Korrespondenz von Antike und Moderne. Ne? Aber ich habe da vorhin schon ein bisschen mehr dazu gesagt, das finden Sie dann auch bei Benjamin natürlich, aber eben nicht so wie in der Renaissance. Nicht, nicht ein Hingehen, nicht ein Zurückspringen, sondern Korrespondenz. Ja? Eine Herstellung im Jetzt. An der vorigen Stelle ist eben das interessant, dass dass Benjamin sagt, und zwar eigentlich ganz zu Recht, Baudelaire hat diese Einstellung, diese positive Einstellung zur Antike, dieses Antike, das zur Moderne dazugehört, dem Victor Hugo zugestanden. Und jetzt ist es, wenn man nicht Baudelaire kennt, sondern oder sich nicht wirklich intensiv mit Baudelaire beschäftigt hat, aber Victor Hugo gelesen hat und sozusagen seine Situation in der romantischen Dichtung, dann ist man auf den ersten Blick ja total baff. Weil Victor Hugo überhaupt kein Autor der Antike ja eigentlich ist, sondern er ist ja eigentlich eine Art von Inkarnation sozusagen dieser romantischen Mittelalter-Nostalgie. Also wenn Sie Notre-Dame de Paris lesen oder die meisten anderen großen Victor Hugo-Romane, dann ist das, was da zum Leben kommt, die Welt des Mittelalters, die Welt vor der Aufklärung, vor der Renaissance. Gerade deswegen, weil das so ist, bringt dieses Beispiel besonders gut heraus, worum es Baudelaire geht, finde ich. Gerade weil man sozusagen bei Victor Hugo eben überhaupt kein sozusagen oberflächliches Antikisieren sieht, sondern die Welt, die er beschreibt, eigentlich immer die des, oder vor allem die des Mittelalters ist. Die Welt der Kathedrale in Notre Dame, ne? Und dieser ganzen Stadt. Niemand hat das so schön dargestellt. Also gerade deswegen bringt das Beispiel so gut heraus, worum es Baudelaire geht. Es geht eben in seiner Vorstellung von Antike, und Benjamin hat das gut erfasst, ne? Es geht in Baudelaires Vorstellung von Antike nicht um irgendeine Art von historische Epoche, sondern, das ist jetzt ein sehr schwieriges Wort, weil das erst recht wieder irreführend ist, aber ich finde es schwer zu ersetzen in dem Zusammenhang, dieses Wort Zeitlosigkeit. Aber wobei es darum geht, ist eben nicht, dass die antike Kunst oder die antike Kultur, die schon lang vergangen ist, was Zeitloses hatte, sondern es geht um eine Zeitlosigkeit, die jetzt sozusagen herstellbar sein muss und die dann das Antike unserer jetzigen Periode ist. Also das, wo er an dieser einen Stelle vorher über die Dualität der Kunst gesagt hat, was sind die Bedingungen dafür, dass ein epochal definiertes Kunstwerk antik werden kann? Und am anderen, dass man das vergrabt und dann wieder ausgrabt und sagt, das ist 5000 Jahre alt. Sondern, dass es jetzt möglich ist, antik zu sein. Und das ist etwas, was er in Victor Hugo gerochen hat. Dass sozusagen Victor Hugo seine Gestalten, das gibt es dann auch in dem Aufsatz, werde ich heute wahrscheinlich kaum noch dazukommen, aber in dem Aufsatz, den er über Wagner geschrieben hat, da glaube ich, macht er auch einen Vergleich mit Victor Hugo. Und die Figuren sind Figuren der antiken Tragödie, sagt er. Die Figuren bei Hugo spielen sich diese Tragödien ab. Das, was da herumsteht und so, das ist ein typisches Beispiel, wie aus dem Wiederaufrufen einer bestimmten Epoche und ihrer Vergänglichkeiten dort etwas gefunden wird, was diesen Anteil des Ewigen dann ausmacht. Ne? Schwierig, ne? Also man kann sagen, ich würde so riskieren, als wenn man so ein Witzel oder Apersü da toleriert, Das Antike hat keine Zeit, aber es hat eine andere Hälfte. Das Antike hat nicht eine bestimmte Zeit. Aber es hat immer, wo es ist, hat es eine zweite Hälfte. Und diese zweite Hälfte ist dieses Vergängliche und Passagiere, Flüchtige, Transitorische. Und eben genau mit diesen Spannungen hat sich Benjamin so intensiv auseinandergesetzt. Also da habe ich noch eine Stelle, die das dann mit dem Thema der Staat wieder in Beziehung setzt. Das Moderne, das ist eins von mehreren, das sind so kleine Notizen, die sind in einem anderen Zusammenhang. Also das Moderne steht in Opposition zum Antiken, das Neue in Opposition zum Immergleichen. Und dann in Klammer, die Moderne, die Masse, die Antike, die Stadt Paris. Also das, die Antike, die Stadt Paris, das ist das, was man auch auf den Victor Hugo, nicht? Sozusagen die Stadt Paris, sozusagen zu erfassen, wahrzunehmen in dieser Konstellation, die da im Mittelalter war, aber zu gestalten als etwas, was antik ist. Aus dieser Wahrnehmung, ne? Und Baudelaire sieht sich da sozusagen schon bis zu einem hohen Grad als Nachfolger, der sieht ja auch, dass da noch einmal große Veränderungen in der Kultur stattgefunden haben und vor allem in der Stadt Paris selber gigantische Veränderungen und Umbrüche stattfinden, ein richtiger Umbau der Stadt und teilweise Zerstörung der Stadt auch und sieht in dieser Bewegung oder in dieser Dynamik noch einmal, versucht er noch einmal sozusagen die Ewigkeit der Stadt Paris. Ne? Also darum hat ja der Benjamin dann auch selber so einen Titel, ne? Gebet. Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, ne? Nicht die Hauptstadt Frankreichs, von was eigentlich die Hauptstadt? Ne? Sehr, also, Baudelaires Dichtung bringt, es ist nicht so, das Moderne steht in Opposition zum Antiken, das Neue in Opposition zum Immergleichen. Die Moderne, die Masse, die Antike, die Stadt Paris. Es ist nicht einfach so, dass alles bruchlos zusammengehört. Sehen Sie hier, das gehört nicht so, wie das manchmal dargestellt wird. Der Dichter der Masse, der Großstadt, der Geschwindigkeit und so weiter. So ist das nicht bei Baudelaire in Wirklichkeit. Das gehört nicht so bruchlos zusammen. Die Stadt wird in den Zustand des Antiken gebracht. Seine Dichtung kreiert sozusagen ein Paris als Antike. Gegen die Entwicklung der Masse, die Baudelaire ja verabscheut, in der er sich aber nicht bewegen kann, in der er sich bewegen muss und deren Bewegungen er ununterbrochen registriert, als dieses, deren Veränderungen, Bewegungen und so weiter er ununterbrochen registriert. Und die auch registriert wird übrigens eben, und das ist der Grund, warum er denn sich da ausgesucht hat von diesem Constantin Gies, dem er dieses ganze Buch gewidmet hat, Peintre de la vie moderne. Warum hat er, das ist ja so eine berühmte Rätselfrage der Baudelaire-Exegese, warum dieser Constantin Gies der Peintre de la vie moderne ist, den kein Mensch kennt. Wer von Ihnen hat schon Sachen von dem gesehen? Wer von Ihnen hat einmal ein Bild oder eine Zeichnung von Constantin Gies gesehen? Also da muss man mal suchen, bis man überhaupt was findet. Warum hat er dem das gewidmet? Also auch Calasso hat sehr ausführlich über das geschrieben, dass die Leute das eigentlich alle immer als einen absoluten Skandal gefunden hat, wie man so ein Busenfreund von Edouard Manet sein kann. Und dann widmet man dem Constantin Gies, der einfach so eine Art Zeitungsreporter war. Der hat schon tolle Sachen gemacht, aber der hat sozusagen Zeichnungen vom täglichen Leben in Paris, aber vor allem natürlich sehr tolle Sachen auch als Reporter, zeichnender Reporter im Krimkrieg gewesen und so, an englische Tageszeitungen geschickt. Wie kann man ein Freund, ein Busenfreund von Manet sein und dann das Buch über den über den Panther de la Vie Moderne diesem Konstantin Gies widmen? Oder wie kann man diese Elogen, die lese ich Ihnen nächstes Mal noch ein bisschen was vor, über Eugène de la Croix schreiben und dann das Buch über den Panther, der Größte ist und so. Und wie kann man dann das Buch dem Konstantin Gies widmen? Genau deswegen, weil der eben präzise genau diese Idee verkörpert hat, dessen, der sich da mit einer unablässigen Aufmerksamkeit auf das Kleinste, auf das Flüchtigste, auf das Detail, sozusagen dem niedrigen Leben in der Stadt gewidmet hat. Also da ist er auch drinnen, aber er hasst die Masse. Er ist gegen das allgemeine Wahlrecht, er ist gegen die Versammlungsfreiheit und gegen das alles. Ist er ja alles, Baudelaire. Aber das ist eben das Element, aus dem heraus der Zugang oder sozusagen dieser Zugang zu dem Antiken, zu dem Kreativ-Antiken sozusagen gefunden werden muss. Das ist der springende Punkt. Also, jetzt lese ich noch ein, zwei Stellen vor. Dass Baudelaire dem Fortschritt feindlich, das ist auch so eine Stelle, da hat er auch meines Erachtens sehr gut erfasst, dass Baudelaire dem Fortschritt feindlich gegenüberstand, ist die unerlässliche Bedingung dafür gewesen, dass er Paris in seiner Dichtung bewältigen konnte. Mit der seinen verglichen steht die spätere Großstadtdichtung im Zeichen der Schwäche. Und sie tut das nicht zum wenigsten, wo sie in der Großstadt den Thron des Fortschritts sah. Ja, also dann habe ich da noch eine Stelle, die zur ersten dazugehört, mit dieser Opposition, moderne, antike, neues, immer gleiches. Da gibt es eine sehr wichtige Parallelstelle dazu. Es ist sehr wichtig, dass das Neue bei Baudelaire keinerlei Beitrag zum Fortschritt leistet. Das Neue leistet keinen Beitrag zum Fortschritt. Was ich aber, das sind zwei Sachen, die sind unabhängig voneinander. Im Übrigen findet man bei Baudelaire kaum je einen Versuch, mit der Vorstellung vom Fortschritt ernstlich auseinanderzusetzen. Es ist vor allem der Fortschrittsglaube, den er mit seinem Hass verfolgt, wie eine Ketzerei, eine Irrlehre, nicht wie einen gewöhnlichen Irrtum. Also das Neue ist was ganz was anderes. Was ist das Neue? Und da gibt es eine Bemerkung, die ist wirklich toll. Und die kann man nicht, das hat Benjamin hat das geschrieben, der hat das erfasst. Aber die Mode ist die ewige Wiederkehr des Neuen. Das ist ein wirklich toller Spruch, nicht? Die Mode ist die ewige Wiederkehr des Neuen. Und zwar eben nicht die ewige Wiederkehr des Gleichen. Was er konzipiert, ist eine ewige Wiederkehr des Neuen als Neues. Nicht die ewige Wiederkehr des Gleichen, sondern die ewige Wiederkehr des Neuen. Das ist die Mode. Und deshalb sagt er, und das ist auch ganz richtig diagnostiziert, ist es so, dass bei Baudelaire genau die Stelle, die in der Antike der Kreislauf der Sterne hatte, bei Baudelaire die Mode ist. Das ist, was sozusagen sein Geschichtsbild ausmacht in seiner Vorstellung von Antike. Das ist eben nicht diese Einordnung in eine ewige Wiederkehr des Gleichen, also wenn sie es einmal herumgedreht hat, dann fängt es wieder von vorne an oder so, sondern es ist eine ewige Wiederkehr des Neuen. Das klingt ja wie ein, das ist ja sozusagen eine Art, das klingt wie ein Widerspruch in sich, aber das ist eigentlich die Essenz. Und dazu sagt er eben, die Sterne, wo er sagt, die werden von Baudelaire total missachtet. Also es gibt eine Sache, die spielt bei Baudelaire keine Rolle und das ist so auffällig, dass es schon, so, dass es eben Absicht ist oder Absicht sein muss und das sind die Sterne. Die Sterne stellen bei Baudelaire das Vexierbild der Ware dar. Was sind die Sterne? Das müssen Sie jetzt mit dem vorigen, mit dem, die Mode ist die ewige Wiederkehr des Neuen, die Sterne sind das immer wieder Gleiche in großen Massen. Ja, sozusagen, das ist diese, es ist eine andere Art von Ewigkeit. Es ist sozusagen die Ewigkeit des Konstanten in der Antike, in der Welt, die sich an den Sternen orientiert, und es ist eine Ewigkeit in der modernen Kunst, die sich an einem immer, an einer ewigen Wiederkehr des Neuen nähert. Und dieses ist eben erfasst, dieses immer wiederkehrende Neue, das wird erfasst unter dem Titel bei Baudelaire der Mode. Das ist die Mode. Natürlich ist es so, dass, wie man hier an der einen oder anderen Stelle schon ein kleines bisschen angedeutet ist, diese Sachen stehen schon alle in einem starken Konnex mit seiner Auffassung, mit der Art und Weise, wie er sich die Warenanalyse von Karl Marx zurechtgelegt hat, mit seiner Theorie der Ware, Tauschwert-Theorie und so weiter. Aber man kann das auch selbstständig so jetzt mal mal ist nicht, weil die Mode, das ist schon klar gewesen, die Mode ist ja etwas, was man, darauf werden wir in der Vorlesung noch aus einem ganz anderen Gesichtspunkt eingehen, die Mode ist ja auf jeden Fall eine Verschwendung. Also, das hat Baudelaire gesehen, das hat Benjamin gesehen, aber das hat vor allem Adolf Loos dann so stark aufs Korn genommen. Die Mode ist einfach ein Mittel, wie man die Sachen künstlich alt machen kann. Also die Sachen würden länger halten, aber die Mode ist ein Mittel, den Anblick eines Produkts dem Konsumenten unerträglich zu machen und ihn dazu zu veranlassen, was Neues zu kaufen. Also Loos hat das insbesondere gemünzt auf die Massenproduktion verschiedenster Arten von Artikeln, aber die Mode ist ja das schon von Anfang an immer gewesen. Und da hat das Ganze sozusagen so eine ökonomische Seite, und da kommt diese spezielle Variante von Marxismus, die Benjamin da favorisiert hat, dann zur Geltung. Also die Konzeption von Geschichte, kein kontinuierlicher Fortschritt, daher kann man sich auch nicht zurückbewegen in die Antike. Was Baudelaire sich als Antike vorstellt, diese eine Hälfte der Schönen, ist nicht etwas, wohin man sich zurückbewegen kann, sondern man muss sozusagen hinspringen oder hineinfallen. Man kann das ewige, antike, konstante in der Kunst nur erreichen, wenn man aus dem, was unterhalb des geschichtlichen Fortschritts an Bewegung da ist, der Mode, der Schminke und so weiter, wenn man zu dem findet, als zu etwas immer Neuem, als ewige Wiederkehr des Neuen. Also nächstes Mal, bin jetzt nicht ganz so weit gekommen, wie ich mir vorgestellt habe, nächstes Mal gehen wir jetzt dann direkt, sage ich noch ein bisschen was zu Baudelaires Verherrlichung von Delacroix, aber nur ganz kurz, und dann zu Wagner. Und dann werden wir ein bisschen was von Wagner lesen, von Wagner selber. Wir schauen uns an, was Baudelaire zu Wagner sagt und was Mallarmé zu Wagner sagt, und dann lesen wir was von Wagner selbst, und da werden Sie baff sein, dass, obwohl Baudelaire ja seinen Text über den Wagner an den Wagner geschickt hat, und Wagner hat das gelesen und war hoch erfreut und hat das toll gefunden, dass jemand so einfühlsam über ihn schreibt. Aber Wagner selber hat in seinen Texten dann über Seiten, zig Seiten, genau das Gegenteil von dem gesagt, was ich Ihnen jetzt als die Auffassungen von Baudelaire beschrieben habe. Also das ist dann noch einmal eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit, in der wir wieder zusätzliche Facetten sozusagen des Romantischen in seiner Spätphase erkennen können. Und von dort werden wir dann noch mal ein bisschen zurückgehen. Danke für heute jedenfalls.